Herzlich willkommen zum The Path of Purpose Podcast, dein Podcast für Leadership, große Visionen und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Simona Deckers, Leadership Advisor und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Lebens- und Erfolgsprinzipien zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre Leadership-Potenziale zu entfalten. Leadership und persönliche Weiterentwicklung sind die Fähigkeiten, die uns Sinn erschließen, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Das bringt dir dieser Podcast näher. Du hörst faszinierende Interviews mit Thought-Leadern, inspirierenden Menschen, die über ihre Visionen, aber auch über ihre Erfahrungen und Herausforderungen in ihrem Leben sprechen. Du bekommst transformierende Impulse, hörst Diskussionen, die den Nerv der Zeit treffen und bekommst Antworten auf die großen Themen und Fragen von Wirtschaft und Gesellschaft. Es gibt auch Solo-Folgen mit mir zu aktuellen Leadership-Themen. Mit diesem Podcast möchte ich dich inspirieren, mitreißen und motivieren für Leadership, Innovation und Entwicklung. Mach dir Notizen und stell dich auf Aha-Momente ein. Teile diesen Podcast mit deinen Freunden und Kollegen. Die Welt braucht mehr gutes Leadership, den Fokus auf Lösung und Positivität. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im The Path of Purpose Podcast. Heute mit Dr. David Bausch, promovierter Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler. Herzlich willkommen, David. Ich freue mich auf dich.
Ja, liebe Simona, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf.
David, du beschäftigst dich mit wahnsinnig spannenden, aktuellen, relevanten Themen und Fragen. Was war für dich der Moment, dass du, als du dich entschieden hast, dich beruflich mit digitaler Transformation und digitalem Stress zu beschäftigen? Wie ist das gekommen?
Ja, wie so oft im Leben haben die besten Geschichten oder Anekdoten auch irgendwie so einen persönlichen, familiären, privaten Hintergrund. Und ich bin da auch in Teilen relativ offen und gibt sicherlich auch noch oder auch andere Podcasts, wo ich das schon mal so erzählt habe. Ich habe in der Familie eine Person, die wahnsinnig gegen diesen ganzen digitalen Fortschritt, gegen die digitale Transformation ist. Und das geht seit mehr als 10 Jahren so. Und wir sind ja jetzt, der Fortschritt gerade in den letzten 2, 3 Jahren ist ja immens, aber auch vor 10 Jahren war da auch schon eine Menge. Und da habe ich Diskussionen geführt, warum Online-Banking so viel besser ist als das Filialbanking mit der Person. Und ja, die Person rennt bis heute in ihre Commerzbank-Filialen. Und ich wollte aber verstehen, wo kommt dieser Widerstand her gegen doch so rational, wirklich total klare Punkte. Also ich meine, heute haben wir Mobile Banking, aber damals irgendwie Online Banking, Überweisung 2 Minuten, dann war das. Also jetzt in eine Bank rennen, die werden ja auch nicht mehr die Filialen, das dauert einfach deutlich länger. Und so bin ich dann irgendwann in die Forschung gerutscht, weil ich es wirklich verstehen wollte und gemerkt habe, okay, mit so rationalen Argumenten kommt man nicht weiter. Und dann bin ich auf das Feld, was in der Forschung immer noch Technostress heißt, im Deutschen, in der Praxis versteht man darunter einfach letztlich digitalen Stress, gerutscht und habe gemerkt, naja, da finde ich sehr, sehr viele Antworten, die dieses Verhalten, dieses vielleicht irrationale Verhalten auch ganz gut begründen können. Und das führte mich dann letztlich in die Forschung zu meiner Promotion. Und dann kam etwas, was vielleicht noch erwähnenswert ist, denn als die Pandemie dann über uns hereingebrochen ist ab 2020, erlebten wir einen wahnsinnigen Digitalisierungsschub. Und zu der Zeit war ich gerade dabei, meine Studien durchzuführen, und da merken ganz, ganz viele Unternehmen, oh, wir haben hier eine hohe digitale Belastung und die Menschen kommen nicht mit, die können nicht Schritt halten. Und so ist das Thema aus so einer Forschungsbubble für mich total praxisrelevant geworden und bestimmt jetzt seit 5 Jahren auch ja große Teile meines beruflichen Lebens.
Ja, sehr, sehr spannend, dass die Zeit ja dann auch diesen Rückenwind gegeben hat und diese Themen so sehr auch in den Vordergrund gebracht hat.
Inwiefern hat sich dadurch, durch deine wissenschaftliche Arbeit, dadurch, dass es so in aller Munde auch ist, dass es irgendwie unser vorherrschend in unserem Alltag geworden ist, wie hat sich dein Blick auf die Arbeitswelt dadurch verändert?
Der hat sich, würde ich sagen, schon sehr fundamental verändert, denn ich habe dadurch ein Bewusstsein bekommen, welche mentale Belastung überhaupt im Zeitverlauf entsteht. Das ist ja das Schwierige bei digitalem Stress. Es gibt wenig Stressoren, die mal so ein ganz schnelles Stresslevel bei uns herstellen können oder abrufen kommen oder können oder quasi in uns ja als Resultat nach sich ziehen, sondern die meisten digitalen Stressoren saugen uns so kontinuierlich eher so eine Art Mikroschübe an Energie aus. Und das war mir ganz lange gar nicht so klar, sondern mit Stress verband ich halt einfach so eine Stressattacke im Zweifel. Und durch diese Betrachtung mit digitalem Stress habe ich einfach gemerkt, wie viele Menschen davon betroffen sind, die wirklich erschöpft sind auf Dauer, weil sie einfach merken, die digitale Arbeitswelt, so viele Vorteile, wie sie uns bringt, die raubt mir auch über den Tag ganz, ganz viel Energie.
Hat das auch was, siehst du das generationsübergreifend oder ist das vermehrt in einer Generation? Gibt es Generationen oder Altersgruppen, die besser damit umgehen können? Oder müssen wir alle, die wir jetzt hier auf dem Planeten sind, gerade lernen, damit umzugehen und ein anderes Verhalten, ja, oder andere Gewohnheiten einzunehmen, was digitale Kommunikation oder digitales Arbeiten angeht?
Das ist eine ganz spannende Frage, die man natürlich sehr vereinfacht beantworten könnte. So im Volksmund würde man da sagen, ja, die Digital Native, die Jungen, die haben bestimmt weniger digitalen Stress als die Alten, die Digital Immigrants. Aber tatsächlich gibt es da nicht eine eindeutige empirische Befundlage. Das hat sehr viel damit zu tun, dass man digitalen Stress auf ja eigentlich Stressorenbasis messen kann. Vielleicht sprechen wir da nochmal im Laufe unseres Gesprächs. Oder aber auch auf einer Gesamtbasis, also quasi aggregiert gewissermaßen. Und da sieht man dann manche Studien, die sagen, es gibt einen Einfluss vom Alter, andere sagen, es gibt ihn nicht. Wenn man aber tiefer reinschaut und sagt, okay, welche Stressoren gibt es denn und was haben wir denn dafür Befunde? Die sind nicht viel, aber dann erkennt man so eine Tendenz. Ich habe selber in meinen Forschungen das Thema auf der Agenda gehabt und dann erkennt man das beispielsweise so das Thema ständige Erreichbarkeit. Das ist vor allem wiederum für auch die junge Generation ein Thema und weniger für die ältere. Und ich habe mir das hergeleitet damit und gesagt, naja, meine Generation, also ich zähle mich jetzt mal bewusst mal zu den Jüngeren mit 32, die kennt das Leben ohne ständige Erreichbarkeit eigentlich gar nicht. Also wir sind ja damit groß geworden, dass wir immer unser Smartphone in der Hosentasche hatten und immer quasi irgendwie erreichbar waren. Aber, sage ich mal, die Generation meiner Eltern, die ist noch quasi zur Arbeit gefahren und hat letztlich dann, wenn sie das Büro oder den Arbeitsplatz verlassen hat, dann war die offline, zwangsläufig. Und das heißt, sie hat ganz andere Bewältigungsstrategien und Schutzstrategien entwickelt, dass es für die gar nicht so den latenten Druck gibt, ach, ich muss jetzt noch mal meine E-Mails checken und so weiter. Natürlich stresst das auch diese Generation heute, aber sie sind ein Stück weit von ihren Bewältigungsstrategien besser ausgestattet. Auf der anderen Seite muss man sagen, so das Thema Jobunsicherheit, was auch ein großer digitaler Stressor ist, ja, das ist naheliegend. Das macht eher der älteren Generation, die jetzt vielleicht so Mitte 50 sind, ein Thema, weil die denken, oh, ich habe vielleicht bis zur Rente noch irgendwie 10 Jahre oder mehr und es geht jetzt alles so schnell, ich komme nicht hinterher. Da denkt meine Generation vielleicht eher, naja gut, wenn es der Job nicht mehr ist, dann wird es was anderes. Also wenn man in die Stressoren guckt, dann kann man schon so Tendenzen erkennen, aber die Studienlage ist hier echt nicht so groß, weil sich die meisten Forschungen nicht auf dieser tieferen Ebene beschäftigen. Deswegen macht so eine pauschale Antwort schwer, aber so Tendenzen lassen sich ableiten.
Siehst du, dass noch mehr geforscht wird jetzt zu dem Thema? Du sagst, ne, bisher ist die Forschung nicht so tief eingestiegen. Gibt es da irgendwelche Ansätze, vielleicht in Deutschland oder weltweit, dass mehr Leute da reingucken, weil das so ein Thema ist? Oder?
Also ich bin jetzt natürlich ein bisschen länger schon nicht ganz mehr so tief in der Forschung drin, wie ich das zur Zeit meiner eigenen Promotion war. Aber auch in dem Zeitraum hat man jetzt schon erkannt, durch die Pandemie, dadurch, dass das Thema so eine Praxisrelevanz bekommen hat, dass das immer so eine Sogwirkung auch hat auf die Forschung. Also es ist so ein bisschen, ich beschreibe das ganz gerne mit den Corona-Impfstoffen. So, da hat die Praxis auch danach geschrien und gesagt, hey, wir brauchen die jetzt und so weiter, warum geht das nicht so schnell? Und dann war die Forschung quasi hinterher, das irgendwie schnellstmöglich zu liefern. So ein bisschen ist es mit der digitalen Stressforschung auch. Die Praxis hat diese Themen und die Forschung kommt da nicht so hinterher, wie wir es vielleicht wollen. Aber, und so ist mein Eindruck, ist auf jeden Fall deutlich mehr geworden seit der Pandemie. Wenn man mal guckt, das Thema wird seit den 80er Jahren erforscht. Ganz lange war das sehr, sehr, sehr limitiert. 2007, 2008 gibt es so einen großen Durchbruch in der Forschung. Und dann würde ich schon sagen, dann sind wir schon so im Jahr 1920, wo es dann Stück für Stück immer mehr wurde. Und klar, wenn man das jetzt in Relation setzt zur allgemeinen Stressforschung, dann ist das immer noch ein ganz, ganz kleiner Teil. Aber für so ein spezialisiertes Gebiet kommt da doch schon wirklich einiges jedes Jahr dazu.
Mhm. Kommen wir doch mal zu diesen Stressoren. Was sind denn die Gefahren von digitalem Stress und wie kommt es zu diesem massiven Druck durch digitale Medien oder Arbeitsweisen oder Technologien?
Ja, also erstmal muss man vielleicht sagen, digitaler Stress ist in der Entstehung zu, ich nenne ihn jetzt mal analogem Stress, eigentlich sehr, sehr identisch. Also das grundlegende Modell, das transaktionale Stressmodell, sehr stark von Richard Lazarus geprägt, das ist so die Basis. Der eigentliche Unterschied ist darin, dass die Stressoren, bei Lazarus kann das ja natürlich alles Mögliche sein. Ich bin selber jemand, der durchaus keine Spinnen mag und dann lösen die bei mir durchaus ein bisschen Stress aus. Und im digitalen Stresskontext sind es dann halt vor allem halt Technologien, Arbeitsweisen, also alles, was quasi in der digitalen Welt neu dazugekommen ist. Und es gibt 6 ganz gut belegte Stressoren, die sind aber nicht abschließend belegt. Also ich denke, da kommen im Laufe der Jahre immer mehr dazu, wo man sagt, okay, sind wir bei offiziell 7. Ich beschreibe das ganz gerne, weil es wird in den Forschungspapieren da so als, ich würde sagen, eine Art Vorstufe beschrieben, so Belastungsfaktoren nennt sich das dann. Und ich gehe sie mal so ein bisschen schnell durch. Also ich habe in meinem Buch dazu insgesamt, glaube ich, zu diesen Stressoren 80 bis 100 Seiten geschrieben. Ich versuche es jetzt mal ganz runterzufrechen auf das Elementare, aber das beginnt mit der Überladung. Es wird einfach immer mehr Technologien, immer mehr Tools, Software-Systeme. Daraus entsteht dann auch immer mehr kommunikative Überladung. Wir haben immer mehr Termine. Gerade im digitalen Zeitalter ist es ja unglaublich leicht, einen Teams-Termin einzustellen. Auch wenn er für 15 Personen ist, früher musste ich erstmal für 15 Personen einen Raum finden. Das war ja schon die nächste Herausforderung, aber die müssen alle da sein. So, und das ist so vieles, was sich bei Überladung halt beschreibt. Dann haben wir das Thema Entgrenzung. Also das lässt sich so ein bisschen damit verbinden, was die meisten wahrscheinlich unter digitalem Stress verstehen, nämlich die ständige Erreichbarkeit. Die mobilen Arbeitsmöglichkeiten sind natürlich großartig, aber wir konditionieren unser Gehirn natürlich auch darauf, dass es halt von zu Hause aus den privatesten Orten, wo wir eigentlich regenerieren sollen, dass es auch von da arbeiten kann und unser Gehirn auch die eigenen vier Wände damit Arbeit in Verbindung setzt. Dann haben wir 2 Stressoren, die fasse ich immer sehr, sehr gern zusammen, weil sie für mich so ineinander greifen. Das ist einmal das Thema Komplexität von Technologien. Also wie kann ich quasi die Komplexität durchdringen? Also jeder, der mal mit SAP gearbeitet hat, weiß, da ist eine gewisse Komplexität dahinter, weil einfach hunderte, tausende Prozesse abgebildet werden müssen. Und jetzt kommt hinzu das Thema Unsicherheit im Umgang. Ja, wie bediene ich das Ganze denn? Also ich sitze manchmal vor Tools und komme da selber nicht weiter. Ich habe gestern, weil ich hier ein neues MacBook habe, mir ein neues Adobe Acrobat runtergeladen und dann wusste ich nicht, warum der Bildschirm sich immer sperrt. So. Da musste ich mich da auch erstmal irgendwie reinfixen, warum, wo liegt das? Und das sind Themen, die man ja auf ganz, ganz viele Systeme übertragen kann. Also die komplexer eine Technologie dabei ist, desto unsicherer ist man im Zweifel ja auch, weil man einfach viel mehr Möglichkeiten hat, was falsch zu machen. Dann haben wir den 5. Stressor, der ist auch schon seit 2007, 2008 so in dem Dreh erforscht worden, aber wird halt jetzt erst so richtig relevant, das Thema Jobunsicherheit. Kann eine KI, kann ein intelligenter Algorithmus perspektivisch meinen Arbeitsplatz ersetzen? Und zu der Zeit, als das erforscht worden ist, war das ganz, ganz überschaubar von den Leuten, die wirklich davon sich Sorgen gemacht haben. Aber heute gibt spannende Studien, die beispielsweise das Google-Suchverhalten ausgewertet haben. Da sieht man, dass ab 2022 die Nachfrage nach so Begriffen wie ist KI böse, ist KI gefährlich, kann es meinen Job ersetzen, die hat sich fast verzehnfacht in der Zeit. Und was wissen wir, was 2022 auf den Markt kam? ChatGPT-3. So, also das erste wirklich leistungsstarke Modell, was so den Durchbruch in der Massentauglichkeit hatte. Dann haben wir den 6. Stressor, der erst tatsächlich so ab 2019 immer mehr in den Fokus kam, der aber so banal ist, weil jeder ihn schon mal kennengelernt hat, ist das Thema Unzuverlässigkeit von Technologien. Also wenn uns jetzt hier gerade die Software abstürzt, mit der wir aufnehmen, dann geht bei dir der Puls und bei mir auch. Also ziemlich sicher. Und das kennt jeder von uns, gerade wenn dann Zeitdruck hinzukommt. Ich habe mal mit der App der Deutschen Bahn wahnsinnig Probleme gehabt, ein Ticket zu kaufen. Der Zug stand da und der fuhr in 2 Minuten ab. Und dann war auch weit und breit kein Automat in der Situation. Und ich so, scheiße, was machst du denn jetzt? Und ich habe mich dann tatsächlich dazu entschieden, einfach einzusteigen und sag, komm, es wird schon in 2 Minuten klappen. Ja, tatsächlich, End vom Lied war, es hat dann gar nicht geklappt. Ich wurde kontrolliert und hatte 60 Euro an der Backe. So, das war dann nicht nur in dem Moment digitaler Stress, sondern auch pure Wut. Aber als ich dann gesehen habe, die stehen da hinten schon und das ging nach wie vor nicht, dachte ich, oh, Kacke. So, und dann ging der Puls natürlich hoch. Also der einzige Stress, so ich hatte es vorhin schon mal gesagt, der so ein bisschen so ein wirklich temporäres, hohes Level erzeugen kann. All die anderen sind hier eher, die sich über den Zeitverlauf aufbauen. Und dann haben wir noch weitere Belastungsfaktoren. Da gibt es jetzt noch unzählige, über die wir sprechen können. Ich will vielleicht einen rauspicken, weil der immer wieder in jüngeren Studien genannt wird. Und ich glaube, der hat das Potenzial, wirklich ganz, ganz groß zu werden, ist das Thema digitale Leistungsüberwachung. Also kann mein Arbeitgeber mich im Homeoffice beispielsweise überwachen oder generell? Und hier muss man leider sagen, also die Möglichkeiten sind vielfältig. Theoretisch könnte er das. Mhm. Es gibt da Software-Systeme, die ganz, ganz ausgeklügelt sind. Gerade in Amerika, in Asien, da in dem Raum sind wir natürlich ganz weit schon verbreitet mit solchen Sachen. In Europa sind wir hier allein schon regulatorisch sehr stark geschützt und es müsste ja bei solchen Softwaren auch immer ein Betriebsrat zustimmen. Ich glaube, kein klar gewählter Betriebsrat würde das über sich ergehen lassen. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, was für den einen ein Werkzeug ist, ist für den anderen eine Waffe. Und ich bekomme immer wieder in Workshops, in Panel-Diskussionen oder wenn ich Vorträge halte, dann gespiegelt, dass Leute mir schildern, dass es sich schon stresst, wenn ihr Microsoft Teams-Status auf gelb rutscht. So, also heißt, dass sie quasi vermeintlich 5 Minuten nicht aktiv waren. Dabei kann das ja so viele gute Gründe haben, warum man mal auf gelb rutscht. Da macht sich gerade irgendwie ein Tee, man holt sich was zu essen. Man hat telefoniert vielleicht analog, also was jetzt analog, aber mit dem Smartphone mit jemandem und trotzdem ist die Maus mal 3 Minuten nicht bewegt. Also es gibt ganz, ganz viele Gründe und da zeigt sich wieder, es ist eigentlich ein Werkzeug Teams, aber es könnte theoretisch auch missbraucht werden. Wir rutschen da ganz, ganz schnell in Themen rein, die sehr viel auch mit Organisationsentwicklung, Organisationskultur zu tun haben und letztlich mit Vertrauen. Aber das halte ich jetzt bewusst mal kurz, weil das sprengt, glaube ich, sonst die eine Frage, die du gestellt hast.
Ja, genau. Das ist nochmal ein anderes Thema. Ne? Wenn wir diese Arbeitsweisen haben, wenn wir diese Technologien haben, in welcher Welt wollen wir dann leben? Ne? Also die Frage kann man sich natürlich auch stellen. Ne? In welche Kultur möchten wir gestalten? Arbeitswelt 4.0, was ist das für dich? Auch im Hinblick auf den digitalen Stress.
Ja, der Begriff, der kommt so ein bisschen, oder ich habe das Gefühl, wird gar nicht mehr so häufig benutzt. Ich fand den eigentlich immer ganz, ganz fancy, weil er so ein bisschen das Gegenstück ist zu dem ganzen Thema Industrie 4.0. Ein Begriff, der ja tatsächlich immer noch sehr up-to-date ist und auch aus Deutschland stammt, aber weltweit verwendet wird. Und Arbeitswelt 4.0 beschreibt dann in meiner Definition das Zusammenspiel von Mensch und Technologie. Oder man könnte auch sagen von Mensch und KI. Wobei man immer sagen muss, dass in dieser Arbeitswelt, so wie ich es mir vorstelle und auch wünsche, der Mensch immer ja im Driver Seat sitzt. Aber ich habe erst jüngst wieder ein Beispiel gehört, wo ich sage, das ist nicht so ausgemacht, dass das immer so ist. Und zwar, ganz spannend, kennst du diese Capture-Charts, also die wir manchmal irgendwie alle anklicken müssen, wenn wir so eine Seite haben, hier klickt die 4 Ampeln an auf den neuen Bildern.
Ja, natürlich. Mhm.
Und in so Sachen ist ja der Mensch eigentlich noch ziemlich gut. So, deswegen gibt es ja das als Sicherheitsschleife an der Stelle. Und Forscher haben getestet, inwieweit das eine KI lösen kann. Und die Antwort, eine KI kann das nicht wirklich gut. So. Was die Forscher aber dann gesagt haben, finde mal einen Weg, wie du das doch könntest. Und dann hat sich die KI in ein Forum eingewählt, hat sich da ein Profil erstellt und hat dann quasi Leute, Menschen gefragt, hier könnt ihr mir bitte dieses Bild lösen, wo die Ampeln sind. Und dann reagierten Leute natürlich auch drauf und sagten, sie haben schon so ein bisschen den Braten gerochen gewissermaßen. Aber dann sagte die KI, nein, ich bin sehbeeinträchtigt und ich bin auf Unterstützung angewiesen. So, und da wird es einem schaurig. Und das zeigt einfach, dass dieses, man hört es ja immer wieder irgendwie Human in the Loop. Ja, es ist alles schön und gut, aber die KI-Entwicklung können wir hier gar nicht mehr so kontrollieren, so mein Eindruck. Und von daher, ich hoffe, wir können sie noch irgendwie im Zaum halten, regulieren, dass wir da wirklich die volle Kontrolle drüber haben. Dann wäre das, finde ich, eine Arbeitswelt, die uns sehr, sehr viel nutzen würde. Absolut. Aber ich mache mir da tatsächlich auch Sorgen.
Mhm. Absolut. Also Technologien müssen immer unsere Assistenz sein oder unsere Assistenzprogramme und wir im Driver's Seat, ne? Nicht andersrum, definitiv. Viele Organisationen investieren in Tech, in KI, rüsten da auf, haben das oder sagen es zumindest, ne? Also diskutieren unglaublich darüber. Hast du das Gefühl, dass mentale Gesundheit weniger wird in dieser Debatte? Und was oder hat die Beschäftigung dann mit mentaler Gesundheit und digitalem Stress auch heute noch die Priorität?
Ich würde es mal versuchen, so zu beschreiben. Beides gewinnt an Priorität, aber natürlich die KI-Betrachtung um ein Vielfaches mehr als jetzt die mentale Gesundheit. Warum sage ich das? Also wenn wir jetzt mal 20, 30 Jahre zurückschauen, da war das Thema mentale Gesundheit in der Arbeitswelt ja komplett für die Tonne. Also da waren solche Befindlichkeiten, die da konntest du dich bitte zu Hause kurieren davon und hast halt zu funktionieren. So, ganz, also wir sind ja geprägt in der Arbeitswelt sehr transaktional vom Führungsverständnis. Wir bringen hier unsere 40 Stunden ein und wir kriegen dafür unseren Lohn. Deswegen, das hat sich ja oder verändert sich sehr, sehr stark. Und somit merke ich auch, dass ich tatsächlich dieses Bewusstsein, dass das größer wird. Ich kann das aber nur bedingt durch Studien auf eine große Bühne stellen. Also gucken, wie ist das denn wirklich repräsentativ gesehen? Weil ich bin natürlich in meiner LinkedIn-Bubble und kann deswegen das nur so begrenzt einordnen. Da habe ich das Gefühl, passiert eine Menge, aber es ist halt eben auch eine Bubble. Was das Feld KI angeht, da investieren sie natürlich alle ganz, ganz viel, ohne dass es jetzt bisher schon die nennenswerten Produktivitätseffekte gibt. Es gibt eine ganz spannende Stanford-Analyse, habe ich letztens im Harvard Business Manager Review gesehen. Da sprechen sie so von so Worksloops, nennt sich das. Das sind wunderschön aussehende KI-Ergebnisse, die aber den Mitarbeiter eigentlich so viel Zeit in der Nachbereitung oder der Nachaufarbeitung kosten, dass es eigentlich kein wirklicher Vorteil ist. Also es sieht erstmal toll aus, aber im Endeffekt, wenn man es dann sich genau anguckt, denkt man, okay, da ist ziemlich viel Müll drin und ich muss eigentlich noch so viel Zeit investieren, da hätte ich es auch gleich selber machen können. Das heißt, diese großen, großen Produktivitätsgewinne, von denen wir alle immer sprechen, das kann sein, dass wir da mal hinkommen, aber im Moment sind wir da auf keinen Fall. Es ist also eine Wette auf die Zukunft.
Ja, und digitaler Stress, der so in aller Munde ist, wie wird das überhaupt gemessen? Also die ganzen Faktoren, die du genannt hattest, ne, diese Überforderung wie Entfremdung und so weiter, wie kann man das messen? Und wie können Unternehmen dann dementsprechend auch handeln?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und die Antwort ist in Teilen leicht, um dann zu sagen, dass sie dann im nächsten Schritt wieder komplexer wird. Was ist der leichte Teil? Es gibt natürlich sehr, sehr gut validierte Fragebögen. So, da kriegt man dann halt quasi eine Mitarbeiterbefragung, sage ich jetzt mal, zugeschickt. Und dann gibt es 25 bis 30 Fragen, je nachdem, was man noch alles mit reinnimmt an weiteren Faktoren. Und dann kann man die verschiedenen Stressoren, zumindest die ganz gut untersucht sind, auch entsprechend messen. Das ist aber jetzt auch wirklich so der Stand so 2007, 2008. Das wird zwar heute immer noch in großen Teilen so gemessen, aber im Endeffekt muss man sagen, das kommt methodisch ein Stück weit natürlich an seine Grenzen. Was der spannendere Ansatz ist, aber da wird es dann auch gleichzeitig kompliziert, ist, wenn ich so auch an mein Handgelenk gucke, viele von uns haben mittlerweile eine Smartwatch an. Das heißt, hier werden ganz, ganz viele Vitalwerte auch getrackt, so Herzfrequenz und so weiter. Und auch das könnte man wunderbar in Verbindung bringen, wenn man dann so eine Art Tagebuchstudie macht und guckt, okay, wann war jetzt beispielsweise ein besonders stressiger Moment und dann die Werte vergleicht und guckt, okay, wie war sein Herz, seine Pulsfrequenz und was auch immer zu dem Zeitpunkt. Da gehen die neueren Ansätze auch hin, aber es ist natürlich komplexer und anspruchsvoller, als jemandem einfach zu sagen, hier ist ein Fragebogen und füll den mal gerade aus. Das heißt, so spannend wie die neuen Ansätze sind, desto ja, schwieriger ist es dann natürlich auch irgendwie da mit durch die Tür zu kommen. Und weil deine Frage noch war, was können Unternehmen ganz gezielt machen? Unternehmen haben ja die gesetzliche Fürsorgepflicht für ihre Menschen und somit auch für die psychische Gefährdungsbeurteilung. So, die müssen sie erstmal machen. Das Problem ist, die psychische Gefährdungsbeurteilung hat jetzt keinen einheitlichen Qualitätsstandard, wie die aussieht, sondern da ist jedes Unternehmen relativ frei. Und so kannst du natürlich sagen, ja, ich führe einfach ein paar Interviews durch, schnapp mir Leute und guck, was die sagen, und dann habe ich das gemacht, überspitzt das jetzt. Da können sich das Unternehmen, die das Thema nicht ernst nehmen, natürlich sehr, sehr leicht machen. Man könnte das Thema, wenn man es richtig machen möchte, aber wirklich so machen, dass man sagt, man misst digitalen Stress regelmäßig und bekommt ein Gefühl, okay, was sind denn die Stressoren, die uns umtreiben? Das wird natürlich sehr, sehr unterschiedlich sein. Ich denke, in der Behörde, wo die Leute verbeamtet sind oder im öffentlichen Dienst, da wird das Thema Jobunsicherheit durch die KI weniger krass sein. Auch wenn das wahrscheinlich da, wir wissen es alle, in öffentlichen Behörden könnte man wahnsinnig viel digitalisieren, aber es wird wahrscheinlich weniger der Fall sein, als wenn du jetzt irgendwie eine amerikanische Investmentbank fragst, wo einfach Hire-and-Fire-Mentalität ist. So, dafür hast du, wenn du jetzt auf Beratung guckst, für die wird das Thema ständige Erreichbarkeit wahrscheinlich im Fokus sein. Und so bekommt man halt ein Gefühl, wo drückt denn der Schuh in meiner Organisation? Und das könnte man wirklich sich zunutze machen, um dann auf dieser Datengrundlage sinnvoll aufzusetzen. Wie viele Unternehmen machen das bisher wirklich so? Ganz, ganz wenige. Ich kenne ganz, ganz wenige.
Ja, das ist der Gap, ne? Wir reden da viel darüber und die Notwendigkeit wird erkannt, aber wo bekommt es dann die Priorität und wo wird dann dementsprechend gehandelt, ne? Definitiv. Und wo werden dann auch Budgets eingesetzt, ne? Also es gibt einige Unternehmen, die sind vorbildlich. Also es gibt Unternehmen, die Gesundheitsbeauftragte oder HR-Manager haben, die das schon auf dem Schirm haben. Also die gibt es schon, aber das sind Role Models. So sehe ich das, ne? Und wir haben eine Bubble auf LinkedIn, in der das diskutiert wird, sehr fortschrittlich diskutiert wird. Und wenn man da unterwegs ist, hat man das Gefühl, alle sind so, aber das ist nicht der Fall. In puncto digitalem Stress, siehst du da Denkfehler bei Unternehmen? Also was digitalen Stress angeht?
Massivs. Ja. Und das hat mich letztlich auch dann zu meinem neuen Buch gebracht, sprechen wir bestimmt hinten raus nochmal, aber wo komme ich daher? Digitaler Stress wird vollständig eigentlich in so eine BGM-Ecke gelegt, geparkt, wie auch immer man das nennen möchte. Und das ist für mich der absolute große Denkfehler, denn, und mich frustriert das halt total, ich bin ausgebildeter systemischer Organisationsentwickler, also ich gucke da ganzheitlich drauf. Und wie oft laden mich Unternehmen ein, wenn sie sagen, oh, bei uns streiten sie alle vor digitalem Stress oder digitaler Belastung, und dann kommt halt hier der Bauch, der hält mal einen Vortrag oder gibt einen Workshop für die, die es ganz hart trifft. So, und dann haben wir einen Haken dran gemacht. Aber wirklich zu gucken, digitaler Stress, wenn man dem wirklich begegnen möchte, dann hat das auch ganz viel mit Führung zu tun, ganz viel mit Organisationskultur, ganz viel mit den Verhalten, den Verhältnissen in einer Organisation. Verhältnisse prägen Verhalten. Und deswegen sage ich immer liebend gern, hier, es geht hier um eine effektive und wirksame und produktive digitale Zusammenarbeit. Dass die Leute dann digital oder weniger digital gestresst sind, das ist der nette Nebeneffekt. Aber ihr wollt doch, dass die Leute gute Arbeit leisten können. Dann lasst uns gucken, wie wir die Zusammenarbeit optimieren können im digitalen Kontext. Und dann ist meine These nach der digitale Stress das Nächste, was zwangsläufig damit runtergeht.
Gibt es so ein Missverständnis, das du gerne ausräumen möchtest?
Ich glaube, das ist das große Missverständnis, dass dadurch, dass es halt Stress heißt, digitaler Stress, ist es irgendwie griffig und wir verorten es ganz, ganz schnell. Ich würde es eigentlich gerne weiterfassen mit digitaler Arbeitsbelastung, aber das ist natürlich nicht so griffig. Und da würde man aber sehen, dass es halt einfach die Konsequenz ist, die Schattenseite unseres fortschrittlichen Arbeitsmodells. Wegen mein Buch hieß ja Digitaler Stress, Schattenseite der neuen Arbeitswelt, weil ich gesagt habe, ey, ich bin jetzt gar kein Kritiker von dieser neuen hybriden Arbeitswelt. Ich finde die klasse. Die bringt uns so, so viele Möglichkeiten. Aber bekanntermaßen, wo Licht ist, da ist auch Schatten. Und wir müssen uns eben auch mit diesen Schattenseiten auseinandersetzen. Und wenn uns das gelingt, dann haben wir weniger von diesen Schattenseiten und eben mehr Licht.
Gibt es auch Leute, die sagen, ja gut, du als systemischer Entwickler, du guckst da systemisch drauf. Eigentlich ist das doch ein individuelles Problem. Da müssen die Leute halt einfach ihr Handy ausmachen oder einfach den Computer zuklappen. Hast du sowas auch schon mal gehört? Dass es auf das Individuum abgeschoben wird und gesagt wird, ja, da müssen sie halt gucken, wie sie klarkommen, oder? Wie entgegnest du dem?
Ja, absolut. Sowas hört man immer mal wieder. Zum Glück in der Corporate-Welt, wenn ich dann eingeladen bin, höre ich das tatsächlich seltener, weil im Endeffekt das ja die Unternehmen sind, die eh ein Ticken progressiver schon sind von ihrer Haltung. Aber ich würde sagen, die, die mich nicht einladen, weil sie das Thema gar nicht auf dem Schirm haben, da sind solche Sätze deutlich, deutlich häufiger der Fall. Und dann wird es halt als individuelles Versagen abgestumpft und da sind wir dann wieder bei ganz vielen kulturellen Themen, auch beim Thema psychologische Sicherheit. Traue ich mich überhaupt, meine Belastung im Zweifel nach außen zu kehren? Und wenn die psychologische Sicherheit nicht da ist, dann werde ich da auch lieber sagen, ja, ist doch alles wunderbar, belastet mich nicht. Und dann habe ich das mit meinen Belastungszuständen halt im Privaten und irgendwann falle ich vielleicht dann aus länger, weil ich einfach vollkommen durch bin.
Mhm. Gibt es Technologien, die in deinen Augen einen größeren Stress erzeugen als an oder Belastung erzeugen als andere?
Das hast du ja Belastungsstress genannt. Wir entwickeln uns in diesem Gespräch. Ja. Jetzt ist digitaler Stress oder digitale Belastung natürlich immer hoch individuell. Das heißt, so eine pauschale Antwort ist schwer. Was ich aber immer wieder merke, ist, dass halt Instant Messenger hier ganz zu beitragen. Also immer wieder berichten mir Leute von, ja, wenn sie quasi in Microsoft Teams oder wären wahrscheinlich auch andere, egal ob man jetzt Zoom nutzt oder Skype for Business oder was auch immer oder WebEx, alle die mit ihrem Chat-System einhergehen, das löst halt so ein bisschen den Gedanken aus, ich muss direkt jetzt antworten. Bei einer E-Mail haben wir einen anderen Umgang damit, da fällt es uns ein bisschen leichter. Da kann die E-Mail im Zweifel auch mal 2-3 Stunden unbeantwortet bleiben oder gar 2-3 Tage, je nachdem. Aber wenn halt quasi eine Nachricht in Teams kommt und die blinkt dann da und dann haben viele wirklich das Bedürfnis, sehr, sehr schnell zu arbeiten. Dann kommt vielleicht noch eine Nachricht hinterher, 10 Minuten später mit, hey, ich brauche mal eine Antwort. Also deswegen, ich glaube, wenn man sagen möchte, eine Technologie, die wirklich viele Menschen stresst, dann ist es wirklich diese Kommunikationsüberladung, die dadurch entsteht.
Was für Präventionsmöglichkeiten siehst du bei digitalem Stress und digitaler Belastung?
Also ich beschreibe das ganz gerne so als Dreiklang. Zunächst beginnt es natürlich mit einem Bewusstsein und der persönlichen Gesundheitsfürsorge. Also das ist natürlich das ist der Core. Ich muss selber da natürlich ein Stück weit wissen, okay, was tue ich meinem Körper an? Wir haben jetzt noch gar nicht viel über das Smartphone und digitaler Stress endet ja nicht nach der Arbeitszeit, sondern dann packen wir unser Smartphone in die Hand und scrollen durch Instagram, WhatsApp, LinkedIn und Co. Sind da immer erreichbar und so weiter. Das ist ja nochmal eine ganz andere Kiste. Aber das heißt, auf der individuellen Ebene, da beginnt's. Dann auf der zweiten Ebene natürlich das Führungsverhalten. Auch das haben wir so kurz schon ein bisschen angerissen. Wenn meine Führungskraft mir morgens um 5 Uhr auch schon WhatsApp-Nachrichten schreibt, haben mir schon Teilnehmer in Workshops berichtet, die gesagt haben, er schreibt keine E-Mails um 5, er schreibt mir in WhatsApp von wegen, wann bist du heute Morgen da, ich brauche dich. So. Dann muss man natürlich sagen, ist das klar, dass das natürlich ein digitales Stresslevel oder Belastungslevel halt begünstigt. So, und oder wenn es am Wochenende die Führungskraft E-Mails schreibt, theoretisch könnte sie die ja terminieren, dass die am Montag rausgehen, aber wenn sie halt am Wochenende oder zu später Zeit E-Mails schreibt, dann schafft das eine latente Belastung im Sinn von, ich müsste es jetzt eigentlich ja auch dann lesen, wenn er es ungefähr schreibt. Und da konditioniert eine Führungskraft natürlich die Menschen dahin, dass sie permanent erreichbar sind. Das Gegenteil wäre der Fall, dass sie da quasi die E-Mails eben zeitverzögert setzt oder es gibt auch viele Führungskräfte, die haben so in ihrer Signatur sowas von wegen, ey, stress dich nicht, wenn ich das zu spät schreibe, das passt zu meinem Lebensrhythmus, aber das muss nicht deiner sein, alles gut. Und also bei Führung ist dann eben auch ein ganz, ganz großer Unterschied. Über psychologische Sicherheit hatten wir gerade schon kurz gesprochen. Ja, und dann sind wir eben auf der dritten, auf der organisationalen und kulturellen Ebene. Da hatte ich auch schon was gesagt, Verhältnisse prägen Verhalten. Also wenn in meiner Organisation es eher honoriert wird, wenn jemand in einem Termin nach dem anderen ist, ohne dass das einen echten Mehrwert hat, also da sind wir in dieser Fake-Work-Debatte drin. Ich sehe so wichtig aus, weil ich ganz, ganz viele Termine habe. Wenn ich keine Termine im Kalender habe, was mache ich dann eigentlich? Also das sind ja Sachen, was honoriert eine Organisation und ein System? Und da kann man natürlich ganz, ganz viel auch machen, was dann wirklich die großen Stellschrauben auch lösen würde oder halt daran das Ganze optimieren könnte damit.
Wie glaubst du, sieht die Arbeitswelt 2030 aus? Oder was würde 2030 idealerweise besser sein?
Ja, also ich bin mit so Prognosen sehr, sehr vorsichtig. Es gibt eine ganz berühmte Studie von Frey und Osborne, die mal gesagt haben, bis 2030 und dann 2050 sind so und so viel Prozent der Ami-Jobs vollständig digitalisiert, war ein Riesenaufschrei. Jetzt sind wir schon im Jahr 2026 und wir sind noch weit von diesen, sage ich mal, Meilensteinen entfernt. Und das haben zwei ich glaube, Stanford-Professoren waren es. Also sehr schlaue Köpfe an der Stelle. Deswegen, ich bin da zurückhaltend. Aber ich glaube, die KI-Fortschritte, die werden natürlich immens sein. Es kann natürlich auch sein, dass dann irgendwann die Bremse reinkommt in diese Entwicklung. Das merken wir ein bisschen, dass man nicht mehr nur sagen kann, desto mehr Rechenkapazität, desto besser werden die KI-Ergebnisse. Also neuere Modelle halluzinieren auch beispielsweise häufiger, als das jetzt noch ursprüngliche sind. Vielleicht wird das Ganze ein bisschen ausbremsen, aber ich glaube, die Entwicklung wird trotzdem echt weitergehen. Und dann ist halt die Frage, wie reagieren wir da als Organisation drauf? Weil die Belastung, die digitale Belastung insgesamt, die wird ja nicht weniger. So, das heißt, wir müssen eigentlich jetzt anfangen und Bewältigungsstrategien aufbauen, damit wir dann in der Lage sind, mit dieser Art von Geschwindigkeit, dieser Art von digitalen und KI-gestützten Arbeitswelt auch gut umzugehen, dass wir sie gut integrieren können. Wenn uns das gelingt, jetzt schon anzufangen damit, dann sehe ich eine gute Chance, dass wir eine gute Arbeitswelt haben. Aber wir dürfen es halt nicht verschlafen.
Du hast ein neues Buch geschrieben und setzt da deine Arbeit fort. Worin geht es, oder was ist deine Hauptmessage in diesem neuen Buch? Was möchtest du da in die Welt bringen?
Ja, ich hatte vorhin ja schon gesagt, so ein bisschen, dass dieses Frustrationslevel halt immer mehr gestiegen ist, dass ich gesagt habe, Leute, ich meine, ich komme ganz gerne zu euch und es sind auch immer tolle Veranstaltungen, tolle Workshops, aber ich habe ja auch die intrinsische Motivation, dass sich nachhaltig wirklich auch was verändert. Und so eine Keynote, so ein Workshop, das kann immer nur der erste Schritt sein fürs Bewusstsein. Und ich habe dann, das ist sehr lange in mir so ein bisschen gekeimt, und irgendwann habe ich gemerkt, naja, es trifft aber doch ganz, ganz viele Felder, wo man ganz isoliert drauf schaut. Und dabei müssten doch viele Felder wirklich zusammenhängend betrachtet werden. Und dann bin ich auch so ein bisschen da, weil ich ein theorieliebender Mensch bin, habe mich dann so ein bisschen mit verschiedenen Ansätzen beschäftigt. Ich meine, aus der Systemtheorie komme ich ja ein Stück weit. Und dann bin ich in der Komplexitätstheorie auf die Emergenztheorie gestoßen. Und in meinem neuen Buch hat Sebastian Haare, ein wunderbarer Mensch, ein Beispiel erläutert, das ich auch mehrfach im Buch zitiert habe, weil ich es so brillant fand. Er hat gesagt, eine Boeing besteht aus 6 Millionen Einzelteilen und keins davon kann fliegen. Aber 6 Millionen Einzelteile zusammen lassen die Boeing abheben. Und da habe ich mir gedacht, es ist für Organisationen auch total ähnlich. Die machen natürlich alle was in den Feldern Führungskräfteentwicklung, Diversity, mentale Gesundheit, Kulturentwicklung und natürlich auch Lernen und Entwicklung. Aber alles sehr, sehr isoliert. Eine Abteilung stellt quasi das Programm an die Rampe und dann ist die Organisation dafür verantwortlich, was damit gemacht wird. Dabei müsste man doch eigentlich denken, wie kann ich es schaffen, dass die Leute dieses Programm auch wirklich integrieren und nutzen? So, und welche Rolle spielt die Kultur? Es gibt ja den berühmten Satz von Peter Drucker, Culture Eats Strategy for Breakfast, hat jeder schon mal gehört. Und das zeigt einfach, wie sehr diese Punkte leider noch sehr isoliert betrachtet werden. Und das aufzubrechen, da einen Debattenbeitrag zu leisten, darum geht es mir. Und als Herleitung des Ganzen, warum wir es gerade jetzt brauchen, sage ich, guck mal aus dem Fenster. Also wir haben seit mindestens 5 Jahren, haben wir eine Krise nach der anderen. Wir sind im Zeitalter der Polykrisen. Ich habe gestern eine Keynote gehört, da wurde auch eine Grafik gezeigt, wie das Aufkommen von Krisen sich in den letzten 50 Jahren global entwickelt hat. Und ja klar, wir hatten früher auch Krisen, Golfkrieg oder Ölkrise, was auch immer. Aber wenn wir auf die letzten 5, 6, 7 Jahre schauen, da ist so viel passiert und eine Krise jagt eben die nächste und das führt zu so einer kollektiven Erschöpfung. Da sind wir ganz schnell im Feld der Change-Müdigkeit, ein ganz, ganz spannendes Thema, wo ich sage, naja, die Leute sind kollektiv erschöpft. Das ist ein sehr spannendes Phänomen, aber dabei müssten wir doch jetzt gerade proaktiv sein, wo diese ganze KI-Entwicklung uns fordert. So, und dann haben wir natürlich auch noch ganz viel Unsicherheit in der Arbeitswelt. Wir haben einen Verrückten im Weißen Haus sitzen. Wenn ich nach dem Satz, darf ich nie wieder nach Amerika einreisen. Aber der dann irgendwie macht, was er will, wo man jeden Tag nur den Kopf schütteln kann. Auch also für die Wirtschaft ist Unsicherheit ja immer Gift. Und diese Unsicherheit, mit dem müssen wir alle jeden Tag umgehen. Und was wir im Privaten wahrnehmen, das tragen wir natürlich mit in die Organisation rein. Und genauso, was wir in den Organisationen wahrnehmen, tragen wir nach Hause. Und deswegen gibt es diese Grenze gar nicht mehr, dass man nur sagt, ja, das ist ja außerhalb unseres Arbeitsplatzes, betrifft uns ja gar nicht. Ja, das ist Quatsch. Es belastet uns. Und ich glaube, dass dadurch, dass es uns als Mensch so belastet, ist gleichzeitig auch der Mensch der Faktor, der immer wichtiger wird in dieser Arbeitswelt, wo es so voller Krisen ist, so voller Unsicherheit. Und deswegen ist das Buch ja auch ein Plädoyer für die Menschlichkeit oder für den Menschen in der Arbeitswelt und diese 5 Faktoren, ich nenne sie The Big Five of Human Work, in moderne Führung, mentale Gesundheit, Vielfalt und Inklusion, Lernentwicklung und die Organisationskultur, die zu verflechten, das ist so ein bisschen das, ja, die Kernaussage des neuen Buches, was jetzt Mitte Februar erscheint.
Sehr, sehr spannend. Und es ist genau der Weg nach vorne, obwohl viele ja Rückwärtsrollen machen und genau diese 5 Punkte irgendwo negieren oder genau das Gegenteil leben oder zu Pfeilern ihrer Kultur heute machen. Also ist praktisch der richtige Gegenentwurf, also eigentlich das Richtige, aber das, was nicht als richtig irgendwie angesehen wird, oder?
Absolut. Und es gibt da ein ganz spannendes psychologisches Konzept, was das auch wunderbar erklärt. Das nennt sich Regression. Ja. Bedeutet im Endeffekt das Zurückfallen in alte, bekannte, bewährte Muster. Das ist jetzt, kommt jetzt aus der Individualpsychologie, aber das kann man wunderbar auf Organisationen übertragen, weil Organisationen reagieren in dieser Zeit eben mit noch mehr Kontrolle, mit noch mehr Prozessen. So, und dabei bräuchte es eben genau das Gegenteil. Es bräuchte jetzt Vertrauen, es bräuchte mehr Räume für Lernerfahrung, für wirkliche Entwicklungsperspektiven, in denen Menschen dann quasi ja in den Driver Seat kommen und nicht quasi in ein Korsett aus Kontrolle gepresst werden. Aber ja, das ist halt der Reflex, an dem viele Organisationen kranken.
Was sollte die nächste Generation oder was sollten generell Menschen wissen, bevor sie ins Berufsleben einsteigen oder vielleicht den Job wechseln oder als Führungskraft arbeiten? Was würdest du ihnen mitgeben? Was sollten Menschen wissen?
Ich könnte jetzt sagen, sie sollen mal ein neues Buch gelesen haben, aber in der Nutshell, weil sie sollten ganz, ganz viel wissen. Ich glaube, eine moderne Führungskraft oder generell auch Menschen, die im Job kommen, die sollten sich ganz viel mit sozialen Dynamiken, mit aber auch so Themen wie mentaler Gesundheit, mit ganz, ganz viel beschäftigen. Weil natürlich, wir hatten über das Thema mentale Gesundheit ja ganz viel gesprochen. Das wird nicht weniger relevant. Im Gegenteil, es wird von Jahr zu Jahr relevanter. So, und gleichzeitig muss ich aber auch verstehen, wie so eine Organisation tickt. Das heißt, ich muss so die Dynamiken verstehen. Ich muss mich mit ganzheitlichen Ansätzen auseinandersetzen, weil es wird nicht mehr diese einfachen Lösungen geben. Das heißt, es gibt ganz, ganz viel, was ich den Menschen mitgeben wollen würde. Und was ich mache, ich bin auch mittlerweile ein bisschen seltener als früher, aber ich habe immer noch die Lust, auch in Schulen reinzugehen und dort, ich mache das dann auch immer in der Regel pro bono, also ich habe das noch nie Geld für genommen, weil mir das echt ein Anliegen ist, dass ich da den Schülern so ein bisschen auf die Arbeitswelt von morgen so ein bisschen vorbereite. Es gibt auch Studien darüber, dass die zeigen, dass Schüler sehr häufig von Jobs träumen oder die gerne machen würden, die eigentlich im KI-Zeitalter sehr, sehr gut automatisierbar und ersetzbar sind. Das heißt, da so ein bisschen die auf den Weg zu bringen, sagen, ey, das müsst ihr berücksichtigen, da solltet ihr ein bisschen aufpassen, das ist mir ein ganz persönliches und intrinsisches Anliegen.
Zum Abschluss, wenn du nur ein Ziel hättest, was du erreichen möchtest in den nächsten Jahren, welches Ziel ist das?
Beruflich oder privat?
Beides dann, wenn du das schon so unterscheidest, gern beides dann.
Also, es ist immer schwer, es auf ein Ziel zu münzen. Also ich glaube, beruflich, dass einfach ein stärkeres Bewusstsein für eben die Zusammenhänge, die wir in unserer Arbeitswelt haben, entsteht, weil aus diesem Bewusstsein heraus, das ist ja die Basis, wenn das nicht da ist, dann kann alles andere nicht funktionieren. Und das ist, glaube ich, das, was ich sage, dafür stehe ich auch rein, dafür schreibe ich Bücher, gehe in Podcasts, um einfach dieses Wissen zu teilen. Und privat ein Ziel, gut, ich heirate im Mai, also das Ziel ist natürlich, dass sie Ja sagt, aber ich glaube, das sollte Formsache sein. Deswegen, wenn ich jetzt auf die nächsten Jahre so schaue, also ich bin jetzt natürlich in einem Alter, wenn nach der Hochzeit, wo man sich über Familienplanung Gedanken macht, und ich glaube, dann wäre wirklich ein Ziel, auf die nächsten 5 Jahre zu gucken, dass ich irgendwann Vater werde und halt ein Sohn, ein gesund, und schon auch, sorry, fürs Protokoll, kann auch eine Tochter sein, aber das Kind soll vor allem gesund sein. Ich glaube, das wäre mir das wichtigste Ziel an der Stelle.
Sehr schön. Jetzt die allerletzte Frage. Welches Takeaway soll Menschen, die dir zuhören, mitnehmen? Welche eine Botschaft möchtest du, ist dir wichtig, liegt dir am Herzen?
Ich glaube, ganz allgemein gesprochen, Mut haben, Veränderungen in Gang zu bringen. Nicht wegzusehen, eine Haltung zu zeigen. Ich glaube, das ist in unserer Arbeitswelt ganz, ganz wichtig. Und mal losgelöst, welches Thema dahinter steckt, aber diese Haltungsfrage, den Mut reinzubringen, das, glaube ich, ist ja von elementarem Wert.
Ja, absolut. David, danke schön. Dein Buch gibt's zu kaufen. Den Link stellen wir in die Shownotes. Bin schon sehr gespannt darauf. Und danke, dass du bei uns bist und uns Einblicke in deine Arbeit gegeben hast. Wirklich sehr, sehr spannend. Und ja, danke für deine Zeit und für das Teilen deiner Erkenntnisse.
Ja, vielen Dank, Sie, liebe Simona. Das hat wirklich viel, viel Spaß gemacht und gerne irgendwann mal wieder.
Auf jeden Fall. Dankeschön.
Ich bin Simona Deckers und das ist der The Path of Purpose Podcast. Connecte mit mir auf LinkedIn und Instagram. Auch dort findest du das Neueste zu Leadership und Power pur. Buche dir ein Beratungsgespräch mit mir, wenn du mehr über gute Führung und Leadership wissen möchtest.